Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Willkommen bei Fellner Live und herzlich willkommen an meinen Studiogast Hans-Peter Hutter, Leiter der Abteilung des Instituts für Umwelt und Hygiene an der MedUni Wien. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Gerne, Herr Hutter.
Warum bin ich da, fragt man sich heute.
Ja, und der Grund ist zum Glück nicht mehr Corona, sondern diesmal sind es die Hitzewellen. Tatsache ist, Hitzewellen werden jetzt immer länger und wir haben jetzt immer mehr Tage hintereinander mit über 30 Grad, nicht nur über 30 Grad, mittlerweile schon um die 35 Grad und mehr. Man spricht ja jetzt nicht einmal mehr von Tropentagen, sondern von Wüstentagen. Der Trend, der wird sich wahrscheinlich noch verstärken im Zuge des Klimawandels. Wie können, sagen wir mal jetzt, Menschen am besten damit umgehen, jetzt nicht am Arbeitsplatz, sondern mal zu Hause und dann kommen wir zu den Arbeitsplätzen, weil das sind dann wirklich die noch größeren Herausforderungen. Sagen wir mal, was macht man jetzt am besten, um sich vor dieser Hitze zu schützen? Manche genießen es ja, vor allem die Jüngeren, die ins Bad gehen können, aber die anderen, für die ist das natürlich eine Herausforderung.
Sehr guter Einwand, es gibt eine große Bandbreite. Für die einen ist es okay. Weil sie eben auch zum Beispiel in ein Bad gehen etc. und weil sie sicherlich nicht sehr empfindlich sind gegen Hitze. Heißt nicht, dass sie auch schneller müde werden, aber das ist in einem Bereich, wo es eben verträglich ist. Und das freut einen als Arzt, als Ärztin, weil die sicherlich nicht ins Krankenhaus kommen. Aber wir haben eben eine sehr große Bandbreite in der Bevölkerung und es gibt wirklich einiges, eigentlich sehr viele, die zu der Risikogruppe gehören. Und das sind jetzt nicht nur ältere Menschen, also 75, 85 und weiter, sondern es sind auch ganz kleine Kinder, die mit der Hitze schwer umgehen können. Bei den Älteren ist es so, dass diese körpereigene Klimaanlage, nämlich damit wir diese Temperatur abführen können, nicht mehr so gut funktioniert. Und bei den Kindern, bei Kleinkindern, muss sich erst entwickeln. Also da haben wir schon zwei Gruppen und dann natürlich empfindlich sind Menschen, die eben Vorerkrankungen haben, chronische Vorerkrankungen. Dazu gehören Diabetikerinnen, es gehören Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, bis hin zu Nierenerkrankungen, weil all diese Organe jetzt natürlich auch mehr angestrengt sind. Und nicht zu vergessen, auch Personen, die letztlich auch neurologische Probleme haben, leiden mehr als andere. Und wenn man so ein bisschen durchgeht, dann merkt man schon, naja, das sind nicht so wenige Menschen, die es in Österreich betrifft. Und da gilt eines, es gilt auch für uns beide, ist egal, ob man jetzt chronisch krank ist oder nicht, man sollte das halt ernst nehmen, man soll das nicht unterschätzen, man muss es nicht überschätzen, man soll einfach vernünftig damit umgehen.
Es haben natürlich viele Menschen und auch die Gebäude in Österreich und vor allem auch in Wien sind natürlich in einer Zeit gebaut worden, wo es solche Hitzewellen nicht gab. Viele werden jetzt adaptiert, es werden Klimaanlagen eingebaut, aber nicht überall. Was macht jetzt jemand, der keine Klimaanlage hat, der aufgrund der Hitze nicht einmal gut schlafen kann?
Zum Beispiel ich. Ja, das redet einfach. Ja, ich.
Es tut mir sehr leid für Sie.
Ja, nein, es ist, man muss halt auch teilweise gewisse Dinge nehmen, wie sie sind.
Ja.
Heißt nicht, dass man sich da jetzt dem aussetzt, aber wir tun alles, damit man eben möglichst die Wohnung, das Gebäude vor Hitze schützt. Und das Wichtigste ist hierbei, Sie werden es nicht glauben, dass man die Hitze, die hohen Temperaturen nicht reinlässt. Das ist einfach gesagt, das ist nicht so leicht manchmal, wenn man doch in der Früh lüftet und so weiter. Aber im Prinzip ist es so, dass man verdunkeln sollte, die Rollos runterlassen. Am besten ist nicht raus, die Jalousie. Die haben natürlich nicht alle, aber zumindest verdunkeln sollte man. Und dann gibt es auch noch Möglichkeiten mit einem Ventilator, einfaches Mittel, sodass man sich hier in der Nacht diesen ganz klassischen Ventilator bewegte Luft in die Wohnung holt. Da gibt es einige Möglichkeiten. Es gibt auch in verschiedenen, Sie werden das auch lesen, in verschiedenen Empfehlungen und Tipps, naja, wechseln Sie das Schlafzimmer, gehen Sie vielleicht in einen Raum, der eher jetzt nicht zur Straße ausgerichtet ist, sondern zum Innenhof. Gut, das haben wir zum Beispiel nicht, das geht einfach nicht. Ja? Das sind gut gemeinte Ratschläge, die man natürlich befolgen kann, aber es geht eben darum, möglichst schauen, dass man aus dieser Situation das Beste macht. Und, aber das Wichtige ist, dass man nicht die Wohnung schützt, aber gleichzeitig auch sich selbst. Und da gibt es halt nach wie vor die Tipps, die es gibt, dass man, bevor man schlafen geht, während man schlaft, geht es ja hauptsächlich, wenn man zu Hause ist, dann, dass man sich vorher kühlt. Es gibt auch sehr witzige oder eigentlich auch interessante und gescheite Sachen, dass man den Pyjama da vorher in den Kühlschrank legt, damit man den anzieht. Es gibt, Sie wissen, Wärmeflaschen kann man umfunktionieren in Kühlflaschen, dass man in kaltes Wasser reingibt. Ja, man muss sich halt nach der Decke strecken, wie es geht.
Das ist eine gute Idee. Ich habe immer so feuchte Tücher ums Handgelenk gewickelt.
Ja,
das kühlt total super runter.
Ja, feuchte Tücher. Also man muss halt schauen, dass man diese Wärme, die man spürt, dass man eben auch hilft dem Organismus, diese Temperatur wieder abzugeben. Das ist eigentlich der wichtige Punkt, denn wenn einem heiß ist und die Temperaturen sind eben so, dass von außen einmal Wärme zugeführt wird, dann muss man versuchen, dass man möglichst wenig innere Temperatur, also eine Wärme innen, erzeugt, indem man sich halt weniger bewegt. Das ist auch klar, weil es gibt auch die Empfehlung, bitte Sport und so, ja gut, aber nicht jetzt, wo ich wieder Menschen gesehen habe, um 1 Uhr nachmittags, wo man dann irgendwie durch die Allee schurlt. Ist nicht wirklich sinnvoll.
Ist wahrscheinlich sogar gefährlich. Vielleicht auch
kann,
die Frage.
Natürlich, ja, kann sein. Wichtig, weil Hitzschlag ist jetzt nicht nur eine Erkrankung von Personen, akute Hitzerkrankung von Personen, die vielleicht schwach sind und so weiter. Sind oft auch Menschen, die sich ein bisschen überschätzen. Wenn es dann nämlich zu einem Anstieg kommt der Körperkerntemperatur, die üblicherweise bei 37 Grad sein soll, dann rennen die und überschätzen sich. Dann gibt es einen sehr raschen Anstieg dieser Körperkerntemperatur auf 39, 40. Und dann ist es leider Gottes, wenn man auch die ersten Warnsymptome ignoriert, oft zu spät. Dann hat man einen Hitzschlag und der ist leider Gottes lebensbedrohlich. Also man sollte damit eigentlich auch einfach vorsichtig umgehen. Ich meine, das ist ja keine Schwierigkeit.
Da stellt sich natürlich die Frage, warum kann eben der Körper überhaupt mit Hitze ab einem gewissen Punkt nicht mehr umgehen? Und was sind die Warnsignale, auch wenn man jetzt keinen Sport zum Mittag macht, was sind die Warnsignale, jetzt passiert irgendwas mit mir?
Im Prinzip haben wir ein sehr ausgeklügeltes Abkühlungssystem. Da gibt es mehrere Mechanismen, aber der wichtigste ist natürlich der, dass wir über die Schweißabgabe und über diese Verdunstungskälte unseren Organismus kühlen. Das ist die Wärmeabgabe. Ja? So, warum tun wir das? Weil wir diese 37 Grad, wir sind auf das eingestellt, die wollen wir unser Organismus immer erhalten. Das ist eben anstrengend, weil da braucht es eigentlich sehr viel. Da muss das Herz ordentlich mehr Blut in die Arme und in die Beine pumpen, weil dort in den Hautgefäßen, dort kann eben diese Klimaanlage dann auch sehr gut funktionieren. So, das müssen wir machen, damit es letztendlich zur Abkühlung kommt. Aber das ist halt eben für viele nicht so einfach. Und was ganz wichtig ist, dass wenn man jetzt eben diese Anstrengung des Herz-Kreislauf-Systems hat, dass man halt in der Leistungsfähigkeit absinkt. Und das Problem ist eben, dass es nicht nur die Leistungsfähigkeit ist, die wir körperlich haben, sondern auch psychisch oder geistig. Man kann sich weniger konzentrieren. Und wenn es jetzt sozusagen in eine Imbalance kommt, das Gleichgewicht geht eher, also man kommt nicht mehr dazu und die Hitze, also man nimmt eher Wärme auf und man kann sich nicht mehr abgeben, dann gibt es diese Symptome. Die Symptome sind, dass man schwindlig wird, der Kreislauf, so ganz typische kreislaufkollapsige Symptome. Beim Sehen kommt es einem ein bisschen komisch, verschwommenes Sehen. Es kann einem auch ein bisschen schlecht werden, übel werden, schwarz vor den Augen und so fort. Man kann schnell auf einmal, wäre ich müde und ich verstehe es nicht ganz warum, abgeschlagen. Das sind Warnsymptome, man sagt, Moment einmal, jetzt gehe ich jetzt nicht mehr weiter spazieren, ich setze mich hin. Ja, selbst ein Kollaps, der jetzt nicht lebensbedrohlich ist, ist ein Blutdruckabfall, man fällt um, hat so einen Kreislaufschock. Es kommt immer darauf an, wenn der schnell geht, fliegt mir um wie ein Brettl.
Das heißt, es kann auch dann wieder große Folgen haben.
Naja, klar, weil wenn du irgendwo hinfliegst mit dem Kopf, dann hat man eben auch entsprechende Probleme. Also wichtig ist für alle, dass wenn man da etwas spürt, was soll man sich nicht genieren, sondern okay, da muss ich etwas machen, ich setze mich lieber hin, lege mich hin oder was auch immer jetzt möglich ist.
Ja. Beine hochlagern,
Beine
ist
hochlagern
gut oder
ist immer gut, gerade bei einem Kollaps.
Gut,
Also da liegt man aber schon unten oder man sitzt da.
Aber wenn einem schlecht wird, also hinsetzen.
Sofort Beine hinsetzen und in Schatten oder möglichst aus der Sonne, ist ja auch klar. Außer es geht gar nicht mehr. Man muss sich da halt auch der Realität stellen, wenn ich da jetzt mitten auf einem großen Platz bin, wo nichts mehr gibt, werde ich nicht schauen, dass ich noch da einen halben Kilometer renne, wo ich irgendwo hinkomme.
Ja.
Wichtig ist, dass man das gerne mal sagt, es kann nämlich schnell gehen. Sie wissen das vielleicht eh. Man kann relativ schnell dann umfallen. Man denkt, das geht hinaus, auf einmal geht es zack und das Licht geht aus.
Ja. Das also die Warnsignale, die man beachten soll.
Ja, ganz dringend.
Kommen wir vielleicht jetzt zu den Menschen, die Freizeit haben, die baden gehen können. worauf muss man da achten? Weil auch da überschätzen viele Menschen die eigene
Stärke. Ja, ich meine, es gibt diese typischen, die ganz klassischen Tipps, ich glaube, die lernt man im Kindergarten, bitte bevor man halt in ein kühleres oder kaltes Gewässer springt, vorher abtut, damit man halt den Organismus nicht erschreckt, unter Anführungszeichen. Das ist schon wichtig. Das Zweite ist, ich glaube schon, dass es ein wesentlicher Punkt ist, dass man letztlich nicht jetzt da wie irre isst, ja, und dann fünf Minuten später in ein Wasser springt, wo das Blut mehr oder weniger im Magen ist und wo man auch dann irgendwie den Kreislauf regulieren kann. Ja. Also ich meine, ich habe ja auch Beckenwässer kontrolliert in meiner Zeit vor der Med-Uni für die Gemeinde Wien. Und da möchte ich schon einen Tipp mitgeben. Es ist ein Zeichen des Respekts und der Höflichkeit, dass bevor man in ein Beckenwasser springt, dass man sich abduscht. Erstens einmal kühlt man sich da ab und zweitens einmal wäscht man sich ein bisschen den Schweiß und auch die Bakterien vom Leib, sodass man die nicht ins Beckenwasser bringt. Weil wenn das passiert, ist klar, man bringt eben entsprechende Bakterienkeime ein, dadurch muss dann mehr desinfiziert werden und dann gibt es natürlich mehr Chlor und mehr Chemikalien im Wasser. Das mag man auch nicht, weil es dann entsprechende juckende oder trockene Haut produziert.
Wäre schön, wenn das natürlich die Menschen beachten.
Ja, immer weniger.
Sollte immer eigentlich weniger. Umgekehrt sein.
Immer weniger. Schauen Sie sich an, wie viel sich vorher duschen. Ja. Nachher duschen sich die meisten, aber vorher, es hat abgenommen.
Ja, schade.
Können Sie kontrollieren.
Ja. Sie haben das Essen angesprochen, das ist jetzt ein eigener Punkt. Also meistens hat man ja, wenn es so heiß ist, gar nicht mal so einen Hunger. Oder der Appetit verändert sich. Was ist am besten hier zu essen an so heißen Tagen?
Also ganz einfach ein Schnitzel mit sehr viel Pommes und danach eine ordentliche Sachertorte und vorher noch eine Gulaschsuppe am besten. Ja. Ist zwar ein schräges Menü, aber nein, natürlich, es ist ganz klar. Es sollte Küche sein, die leicht, unter Anführungszeichen heißt das so, die leichte Kost ist. Also für Gemüse, Obst, Dinge, die auch viel Wasser beinhalten. Weil durch das Schwitzen, auch klar, weiß eh schon jede, verlieren wir Wasser, aber nicht nur das, sondern auch Mineralstoffe. Mhm. Und die kannst du ganz einfach über eine simple Ernährung zuführen. Also es ist besser, solche Paradeiser, Gurken, was auch immer, egal was einem schmeckt halt, ja, da gibt es ja sehr viel. Wichtig ist, dass man eher kleinere Mahlzeiten einnimmt. Das ist insgesamt besser, ja, egal ob es heiß oder nicht, aber mehrere kleine Mahlzeiten, ja, die dann halt einfach leichter zu verdaulich sind. Das ist relativ simpel und natürlich ausreichend. Literangabe gibt es da nicht. Mhm. Ausreichend, das heißt mehr Wasser, mehr Fruchtsäfte, aber keine mit unglaublich viel Zucker, das ist ganz schlecht. Tees und so weiter, dass man zu sich nimmt, damit man das halt wieder auffüllt.
Genau, viel trinken, das ist ohnehin immer die Devise. Wie wichtig ist jetzt auch die Kopfbedeckung an Tagen, wo wirklich auch dann die Sonne zusätzlich zu den
Temperaturen vom Himmel knallt? Ja. Es geht ja nicht nur um die Temperatur, es geht auch um die UV-Einstrahlung. Und das sind zwei Dinge natürlich wichtig, Kopf schützen gegen Sonnenstich, dass das Gehirn nicht überwärmt wird. Und das Zweite ist, dass man natürlich Sonnenschutz klarerweise aufträgt, weil jetzt, schauen Sie raus, es ist praktisch blauer Himmel, und die Sonnenscheindauer über Tags ist jetzt natürlich sehr lang. Mhm. Und es ist halt nicht aufgrund auch der UV-Strahlung, die jetzt heftiger geworden ist in den letzten Jahrzehnten, ist es so, dass auch diese Schwelle, wo man dann Probleme hat, viel niedriger ist. Also man sollte sich auf jeden Fall auch entsprechend schützen, egal ob mit Textil oder mit Sonnencremes.
Mhm. Sonnenstich, was sind da die ersten Symptome?
Kopfübelkeit. Mhm. Und teilweise auch Übelkeit und Erbrechen.
Ja.
Kopfweh. Und ich meine, das ist ja auch das kleine Einmaleins, dass man Kapperl trägt oder was anderes, damit man eben den Kopf schützt.
Ja. Ein anderer Punkt, Klimaanlagen. Jetzt gerade in Büros oder an Arbeitsplätzen haben die Menschen Klimaanlagen, manche eben auch zu Hause, nicht alle, da haben wir schon drüber gesprochen. Da ist es dann manchmal wieder ziemlich kalt oder auch im eigenen Auto, ja, kühlen manche gerne weit über 15 Grad runter. Ja. Dann kommt man wieder raus, da ist es wieder, hat es 35 Grad. Was macht das mit dem Körper?
Im Prinzip ist es ein Wechselbad, nämlich zuerst ist es kühl. Das bedeutet, wenn man von heiß ins Kühle geht, gehen wir mal davon aus, dann muss natürlich der Organismus darauf reagieren. Das bedeutet, dass er umstellt. Ja, dann beginnt eigentlich der Körper sich wieder, wenn er ihm kalt ist, super komisch es klingt, zu erwärmen, damit ihm nicht kalt ist. Umstellung des Kreislaufs, dann geht man raus und es geht in die Gegenrichtung. Also das Problem ist, dieser starke Wechsel beschäftigt unser Herz-Kreislauf-System, weil es ja immer wieder umstellen muss. Das ist für einige mehr oder einige weniger verträglich, für einige mehr. Und von daher muss man sich eben überlegen, wenn es um Klimatisierung geht, wie der Unterschied ist zwischen Außen und Innen. Mhm. Es gibt eigentlich eine einfache Regel, die wird jetzt auch überarbeitet, weil die Temperaturen immer nach oben klettern. Sie haben gesagt, über 35 Grad ist auch nicht mehr so eine Seltenheit, dass man sagt, zwischen Innen und Außen soll es nicht mehr als 6 Grad haben, Lufttemperatur. Mhm. Ja? Wird man sich anschauen müssen, ob dann ab 40 Grad die 6 Grad vielleicht nicht mehr ausreichen, aber es ist nicht so einfach auch auszurechnen, weil es geht ja, dann schweife ich ab, aber es ist wichtig, es geht ja nicht um die Lufttemperatur, es geht um die gefühlte Temperatur. Und da sind Luftfeuchtigkeit dabei, es ist die Einstrahlungstemperatur, ob es bewölkt ist oder nicht bewölkt ist, es sind viele Faktoren dabei. Mhm. Aber letztlich, das kann man jetzt schon sagen, also es sollte sich sicher mal im Moment um diese 6 Grad drehen, dass nicht runtergekühlt wird wie wahnsinnig, wo wir uns früher lustig gemacht haben über die Amerikaner, die sagen, da gehst du in ein Geschäft, da hast 40 Grad, brauchst du einen Pullover, dann gehst du raus und du hast wieder über 30.
Das haben wir bei uns auch
oft. Hat sich bei uns leider auch eingestellt, was ja auch energetisch und finanzieller eigentlich ein Wahnsinn ist, muss man sagen. Und Klimaschutz hat da auch nichts mehr damit zu tun. Ja,
aber gerade in vielen Supermärkten ist es der Fall.
Ja, schlecht. Das ist nicht gut. Ja. Würde ich abraten, hat auch, wie gesagt, es ist auch für diejenigen, die hier das betreiben und für die Unternehmerinnen, hat das dann jeder Grad weniger, kostet einen Haufen Kohle.
Auf jeden Fall. Jetzt gibt es auch wieder sehr beunruhigende Trends in den sozialen Medien, und zwar gerade auf TikTok wird die Funktion von Sonnencreme immer wieder in Frage gestellt. Und da glauben natürlich viele junge Leute dran, die sich die meisten Informationen jetzt aus den sozialen Medien holen. Dann gibt es natürlich wieder extreme Trends, dass man sich extrem viel in die Sonne legt. Wie viel Sonne ist denn jetzt gut, wie viel ist schlecht? Weil auf der anderen Seite ist Sonne ja auch wieder gut. Vitamin D ist gut für die Psyche, auch für den Körper.
Sie haben vollkommen recht, es ist eine Balance hier, weil UV oder die Sonne hilft uns, letztlich auch unsere Hormone zu steuern, und es geht vor allem auch um Vitamine. Also das hat eine Funktion. Nur wie bei allen anderen Einflüssen ist es halt so, es braucht ein Mittelmaß. Und das Mittelmaß heißt nicht, dass man sich einfach in die Sonne setzt und sagt, jetzt bitte nimm mich und ich setze mich da eine oder zwei Stunden rein. Es ist sinnlos, weil da es letztlich zu einer Umkehrung kommt, es wird der Einfluss der Sonne und der UV-Strahlung, die einen positiven Effekt hat, umgekehrt einen negativen Effekt. Man darf nicht vergessen, UV-Strahlung ist von der Gefahreneinschätzung eindeutig krebserregend. Und wir sehen das auch an Krebsvorstufen, Hautveränderungen und an bestimmten Tumoren, das ist das Basalzellkarzinom oder auch das Melanom, dass die in Ansteigen sind. Und das sind alles Erkrankungen, die weit davon entfernt sind, lustig zu sein. Und von daher ist es ganz klar, und ich denke, jeder Dermatologe, jede Dermatologin sagt, Sonnenschutzmittel sind wichtig. Jetzt kommt die andere Seite. Ja, es gibt manche Filterstoffe, die da drinnen sind, die, um das geht es bei dem TikTok, da sagen die meisten, aber das ist jetzt auch krebserregend und das ist und deshalb nur nicht einschmieren. Da muss man halt auch schauen, das Octoquinolin zum Beispiel ist ein Stoff, der im Zellversuch verschiedene Reaktionen der Zelle gezeigt hat. Das heißt ja nicht, dass es jetzt auch für uns ein großes Risiko ist. Also im Vergleich dazu, und da muss man sich auch anschauen, welche Filter da drinnen sind, gibt es auch, da gibt es ja, also gerade bei Sonnen, Schutzmittel gibt es ja haufenweise verschiedene, wo man sich dann genau anschaut, welche Filter sind da drinnen. Aber dass man jetzt überhaupt sagt, nur nicht einschmieren, ist, glaube ich, genau das Schlechteste, was man machen kann bei dieser Sonnenexposition. Das ist kein Spaß, und es geht ja nicht nur jetzt einmal, wenn man sagt, ich bin jetzt 16, was kostet die Welt, mir ist es egal, und wenn ich dann in 30 Jahren einen Tumor kriege, ist mir das wurscht. Es geht auch um die Hautalterung, die ist ja viel schneller. Also man muss sich schon vor Augen halten, wie ich gewisse Dinge aus dem Internet, wo sicher kein Fachmann, keine Fachfrau, die Dermatologie irgendwie studiert hat, erklärt, dass das alles ein Topfen ist.
Eine Frage noch, da wo viele Menschen sich unsicher sind, wie ist es mit der Sonnencreme vom letzten Sommer? Ja, klingt die noch was oder
nicht? Ja, ich meine, da gibt es immer die Frage, ich weiß, dass man die eher beseitigen sollte. Ja, es gibt auch hier ein Ablaufdatum, weil dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Da würde ich schon so sehen, dass man da ordentlich schauen sollte auf die Haltbarkeit und dann entsprechend das wechselt.
Also auch wenn sie schon geöffnet ist, aber das Ablaufdatum ist noch nicht überschritten, dann geht's.
Will ich einmal, das ist von Fall zu Fall anzusehen, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber man muss sich das eben auch anschauen, was für Sonnencreme das ist, für wen, sensitive Haut etc. und dann auch entscheiden. Das sehe ich nicht das Problem. Das Problem ist ja eher, dass man sich da weigert, so etwas aufzutragen. Das ist ja schon eine sophistizierte Frage. Ja? Da haben schon Leute dran, die sich damit auseinandersetzen.
Ja. Aber jetzt gar keine Sonne oder die Sonne komplett zu meiden, ist wahrscheinlich auch nicht gut, oder?
Nein, das ist eh fast unmöglich jetzt. Letztlich, das soll man ja in gewissen Maßen. Es ist immer wieder eine Frage der Balance. Mhm. Aus meiner Sicht ist es halt auch so jetzt, wo wir uns in diesen Tagen jetzt bei diesen Temperaturen bewegen, es kommen hier mehrere Dinge zusammen. Also auf einer Seite reden wir so über UV-Strahlung, die Temperatur. Und dann gibt es natürlich auch Ozon, das heißt Reizgase werden vermehrt gebildet. Und all das ist es eben so, dass man hier letztlich schauen muss, wo man bleibt. Ja? Mhm. Also im Prinzip ist es so, wenn man sich klug verhält gegenüber der Hitze und sich nicht überanstrengt, dann hat man die anderen drei oder anderen zwei Faktoren auch gleich eigentlich in der Tasche, weil alles zusammen dann letztlich dazu führt, wenn man jetzt klug sich Hitze verhält, dass man sich nicht überanstrengt. Das heißt, ich atme nicht überdimensional viel von diesen Reizgasen ein. Das ist Nummer eins. Und das Zweite ist, jeder soll sich halt auch im Schatten eher aufhalten. Heißt nicht, dass der KUV hinkommt. Also auch im Schatten heißt es nicht, dass man nicht einschmieren soll. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich da jetzt mich in die pralle Sonne setze oder nur die Reflexion kassiere.
Ja, ich frage, weil man jetzt sehr viele Touristen sieht aus Asien, die dann mit dem Sonnenschirm unterwegs sind, also die wirklich extrem aufpassen, dass sie keine Sonne abbekommen. Also die machen genau das Gegenteil wie wir. Die werden wahrscheinlich auch einen Grund dafür haben.
Ja, die haben einen Grund. Dort ist es auch ganz andere Tradition. Sie kennen auch diese Kopfbedeckungen. Ja. Also Kopfbedeckung, das ist eigentlich nur so ein kleiner Reif und dann wurde großes Schild ist, das kennen wir eigentlich kaum.
Ja.
Ja, schützt euch auch die Augen, das ist auch klar. Ja. Ja, auch UV-Licht, wir haben eine Linse im Auge und je mehr UV da drauf geht, das sind nur Sonnenbrille, desto eher bekommt man auch einen grauen Star.
Also Sonnenbrille nicht vergessen, Sonnenkappe und Sonnenmilch.
Bitte, das sind ja Dinge, die man weiß. Ja. Man muss halt nur umsetzen.
Ja. Danke vielmals, Herr Hutter, fürs Kommen und wir machen eine kurze Werbepause. Bei uns geht es dann weiter mit dem Programm von Fellner Live.